Peter und Paul wollen's wissen. Heute: Wie wichtig ist der Glaube? Mit Bischof Benno Elps.
Herzlich willkommen zum Podcast «Peter und Paul wollen's wissen». Ja, uns gibt es immer noch, Paul, gell? Wir haben jetzt auch im neuen Jahr nicht aufgegeben. Wir machen weiter.
Wir machen unbedingt weiter. Unbedingt, es macht nach wie vor Spaß.
Genau, und heute haben wir sehr ein spannendes Thema, nämlich «Wie wichtig ist der Glaube?», fragen wir uns heute. Das ist eine Frage, die wir uns stellen. Aber bevor wir dort einsteigen, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, alle unsere Hörerinnen und Hörer können uns natürlich Feedback geben. info@peterundpaul.li. Es hat uns zwar noch niemand geschrieben. Also nein, erst nein. Zwei Leute haben uns geschrieben, ja, was uns beide sehr gefreut hat. Aber es dürfen noch mehr Lob, Huldigungen und so dürfen noch mehr kommen. Was heute empfiehlt, weil wir sind heute in einem sehr speziellen Raum, nicht im Studio in Escher, ist die Getränkefrage, wobei ich doch eine Getränkefrage stellen könnte. Bevor wir den Gast vorstellen, stelle ich schon Fragen an unserer, also Gast, wir sind eigentlich Gast, unserer Gastgeber heute. Nämlich, es geht um den Glauben, es geht um Kirche und da gibt's ja den Messwein. Und was macht denn ein Wein zum Messwein?
Also, ganz einfach könnte man sagen, die Qualität. Nämlich, dass bei einem Messwein muss ein unbehandelter, reiner Wein sein. Und darum gibt es so kirchlich beeidete Hersteller für Messwein. Und das ist eigentlich das Kriterium, dass es eine unverfälschte Materie, könnte man sagen, ist. Es gibt ja so, ich kenne mich beim Wein nicht so gut aus, aber es gibt ja natürlich auch Zusätze und Österreich ist ja bekannt für Weinzusätze. Das war ja damals der große Skandal.
Genau.
Aber Messwein heißt, es ist ein reiner, unverfälschter Wein.
Alles klar. Reden wir dir eine Frage. Oh, jetzt haben wir schon eine Antwort gehört. Paul, jetzt, wer hätte uns denn die Antwort gegeben?
Ich würde sagen, wer die Stimme noch nicht erkannt hat, darf ich vielleicht nachschießen. Wir haben heute zu Gast und freuen uns sehr, dass wir im Bischofshaus in Feldkirch sein dürfen, Bischof Benno Elps. Und ich skizziere jetzt nur kurz den Werdegang. Sie sind in Bregenz geboren, haben katholische Theologie in Innsbruck studiert, sind, was sehr spannend ist und vielleicht wird das in dem Gespräch auch irgendwo auch Thema mal sein können, ausgebildeter Psychotherapeut zusätzlich und zu Priester geweiht worden, natürlich dann danach Rektor des Studieninternats im Marianum in Bregenz gewesen, ab 1994 Leiter des Pastoralamts der Diözese Feldkirch und seit 2013 Bischof von Feldkirch. Mit verschiedenen Referaten, Weltreligionen, Laientheologie etc. Und vielleicht Liechtenstein-Bezug auch noch, seit 2023 apostolischer Administrator des derzeit noch vakanten Erzbistums Vaduz. Ich darf gleich mit einer persönlichen, aber Glaubensfrage starten. Und zwar, Ihr persönlicher bischöflicher Wahlspruch lautet: Committe Domino viam tuam. Peter, wenn du bitte übersetzt. Also ich werde es gleich machen.
Wir sind ja nicht bei einer Lateinschule.
Nein, es gibt
Gott
keine
Not.
Aber wenn ich das richtig übersetzt habe, als alter Lateiner oder der es zumindest in der Schule gehabt hat, befiehl dem Herrn deinen Weg. Da würde mich interessieren, wie kommt man auf diesen Wahlspruch und was bedeutet der für Sie?
Ja, der Wahlspruch ist so, dass wenn ein Bischof Bischof wird, das ist auch, wenn ein Priester Priester wird, dann hat er einen sogenannten Primitspruch und ein Bischof wählt sich so einen Wahlspruch, der auch vom Wappen, das da hängt an der Wand, Teil des bischöflichen Wappens ist, ein Bischof kreiert oder man kreiert für ihn ein Wappen. Und der Wahlspruch, der hat mir sehr viel bedeutet, der bedeutet mir sehr viel, das ist ein Satz aus dem Psalmen und heißt: Befiehl dem Herrn deinen Weg, also vertrau dem Herrn deinen Weg an, befiehl dem Herrn deinen Weg an, er wird es fügen. Also der ganze Satz heißt, im Lateinischen wird das eben abkürzt, der ganze Satz heißt, er wird es fügen. Das ist eigentlich das Grundvertrauen, das ich als Mensch und als Priester habe, dass wenn wir auf Gott vertrauen, dass er es auch fügen wird und zu einem Guten führt. Und wo die, der Ursprung ist eigentlich für mich schon sehr berührend auch. Ich habe so die Eigenschaft, wenn ich mit älteren Leuten, also sprich über 90, wenn ich die trifft, dann frage ich sie immer, wenn du mir jetzt einen Satz sagen müsstest, der dein Leben zusammenfasst, was tätest du da sagen? Und da habe ich den Regens vom Priesterseminar besucht, der inzwischen gestorben ist, der Regens Nagele, der war schon über 90, hat den Krieg und viele Dinge miterlebt und dann habe ich ihm halt diese Frage gestellt und dann hat er gesagt, ja, die Zusammenfassung seines Lebens ist, alles hat sich gefügt. Und das hat mich sehr beeindruckt, wenn man das am Ende eines Lebens sagen kann, wo es Krieg gegeben hat, was Hunger gegeben hat, was Vertreibung gegeben hat, alles hat sich gefügt. Und das ist der eine Punkt, der eine Hintergrund. Der andere Hintergrund hat mit dem Kardinal Schönborn zu tun. Da waren wir gemeinsam auf Exerzitien. Ich war Administrator für Feldkirch, also das Administrator-Dasein, das habe ich irgendwie schon öfter durchgemacht. Und dann kommt bei der Laudes, bei dem Morgengebet, kommt der Psalm aber vor und dann hat er den Psalm da gelesen und hat gesagt, der passt genau für dich. Es war nämlich damals die Frage, wer wird Bischof in Feldkirch? Dann hat er gesagt, ja, vertrau dem Herrn den Weg an, er wird es fügen. Das war das zweite Motiv. Und das dritte ist für mich auch ganz persönlich, das hängt zusammen mit dem Karl Lampert. Das ist der Märtyrer, das ist ein Vorarlberger, in Göfis geborener Märtyrer. Und das ist eigentlich der ranghöchste Geistliche, den der Hitler hingerichtet hat. Und der ist gestorben in Halle an der Saale, wurde dort also enthauptet. Und der hat knapp vor der Enthauptung im Gefängnis gesagt, Gottes Wege sind immer anbetungswürdig und bewundernswert und anbetungswürdig. Und das hat mich auch beeindruckt, so dieses Vertrauen im Angesicht des Todes, dass jemand sagt, ich vertraue einfach dem Werk. Und das sind eigentlich die drei. Und wenn ich halt Bischof vorher bin, und da musst du dir überlegen, so einen Wahlspruch, sind mir die drei Sachen eingefallen und die haben mich dann eigentlich dazu geführt, weil das einfach drei Sätze sind, die mich immer wieder im Lehrer, drei Urquellen, muss man sagen, die mich immer wieder im Lehrer berührt haben. Und ja, und das ist der Hintergrund, warum ich den Satz gewählt habe.
Dann darf ich vielleicht gleich überleiten, weil es sind einige Worte gefallen, das ist sozusagen Ihr persönlicher Leitspruch. Sie haben aber jetzt in der Begründung erzählt von Tod, von Bedrohung, von langem Leben etc. und auch von Hoffnung. Es geht gar nicht anders, als mit der heutigen Zeit zu beginnen, wenn man vom Glauben auch spricht. Und es ist natürlich so, jeder, der die Nachrichten schaut, ist einfach erschlagen. Es herrscht Krieg, es herrscht Gewalt, es ist Zukunftsängste, auch wirtschaftlicher Art. Man hat das Gefühl, auch in Europa, dass das Recht des Stärkeren immer stärker oder immer wichtiger wird, dass das Aufrüsten, das Verbale nicht nur ist, sondern auch das Tatsächliche. Als Gebot der Stunde. Jetzt würde es mich interessieren, das klingt alles wie das Gegenteil von dem, was Glauben eigentlich vermitteln soll. Oder wo Glaube eigentlich auch in irgendeiner Weise ansetzt, nämlich nicht, dass das Stärkere und nicht die Aggression und die Gewalt ist. Was kann man da in der heutigen Zeit ganz konkret, in der wir uns befinden, der Glaube für Hoffnungen oder für Antworten geben?
Also für mich ist da entscheidend eigentlich, und das passt ganz gut, das, was der Papst Franziskus jetzt gesagt hat zum Heiligen Jahr. Oder das Heilige Jahr hat ja die große Überschrift der Hoffnung. Und er sagt ja, dass wir Pilger, Pilgerinnen der Hoffnung sind. Und ich glaube, dass das die Grundhaltung ist, dass ein Christ immer sicher ist und das sichere Bewusstsein hat darf, dass Gott mit ihm ist, dass Gott an seiner Seite ist, dass es Lösungen gibt. Und ich denke mir, das so für alle Fragen, die Sie angesprochen haben, heißt das auch, dass es auch in jeder Situation gibt, als Existenzanalytiker würde ich sagen, einen Spielraum. Also der Psychologe wird sagen, wenn jemand ein Problem hat und in einer Krise ist, sagt er, was ist dein Spielraum? Und wenn man sieht, da kann man nichts machen, dann würde ich sagen, ist das ein relativ gottloser Satz, ein hoffnungsbefreiter, wenn man das sagen möchte, Satz. Und auch bei all deiner Fragen muss ich mich persönlich als auch natürlich die Gesellschaft als größere Einheit oder die Kirche fragen, was ist mein Spielraum und was kann ich in der Situation für das Gute, für den Zusammenhalt, für das Miteinander, für die Empathie tun. Und darum glaube ich, aus christlicher Sicht gibt es in dem Sinn keine hoffnungslose Situation. Es gibt Situationen, die belasten, die schwer sind, die Kraft brauchen, aber letztendlich ist die Grundhaltung die Hoffnung und das Vertrauen und die Zuversicht. Und mit der Grundhaltung, glaube ich, müssen wir in dem Leben, wo wir heute sind, leben. Es gibt einen schönen Satz, der sagt, Gott ist nicht in die Welt gekommen, quasi um das Leid verschwinden zu lassen, sondern er hat zugesagt, dass er im Leid präsent ist. Und das ist auch das, was an Ostern gefeiert wird, oder? Wenn man sieht, dass Jesus einen Kreuzweg geht, kann man sagen, ja Gott, Gottes Sohn, warum hat er das nötig? Gibt es da nicht andere Formen der Rettung der Welt? Aber irgendwie ist das natürlich eine Botschaft, dass Gott sieht, dass es die christliche Botschaft ist, Jesus geht die Kreuzwege der Menschen, die Fragen der Menschen, die Ängste der Menschen, die Nöte der Menschen mit. Und darum gibt es auch in solcher Situation auch Potenzial, Hoffnungspotenzial, Zukunftspotenzial, Zuversichtspotenzial. Und so würde ich deiner Frage begegnen. Mhm. Und der Viktor Frankl, der mein Lehrer war, ist ein großer Wiener Psychologe, Psychiater, der hat einmal gesagt, es ist nicht wir stellen dem Leben die Fragen, sondern das Leben stellt uns die Fragen. Und wir sind quasi dazu verurteilt, wenn man das sagen will, oder man kann sagen, du hast die Chance, auf diese Fragen zu antworten. Und ich habe gerade heute Morgen, wenn ich es erzählen kann, gerufen worden zu einem Sterbenden, der inzwischen gestorben ist. Der ist in der Nacht noch gestorben und dann sind wir halt jetzt da bei einem toten Vater da gesessen als Familie. Und dann hat auf einmal der Sohn gefragt, ja, was ist jetzt mit dem Vater? Wo ist der? Was ist jetzt? Das war so eine ganz brennende Frage angesichts des toten Vaters, der da auf dem Totenbett liegt. Und da denke ich mir, das war jetzt die Frage für heute Morgen an diese Familie. Was ist jetzt mit unserem Vater? Und als Priester oder sonst jeder Mensch muss und darf und kann da den Versuch diese Hoffnungsquelle zu finden.
Wenn ich noch kurz dazu, aber wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie die Nachrichten anschauen am Abend oder sowas, aber wo schöpfen Sie, also wie gehen Sie konkret mit diesen Bedrohungen um, als gläubiger Mensch? Wo ist Ihre, ich sage mal, man wird doch erschlagen, ich habe das vorher schon gesagt.
Das erlebe ich selber schon auch, oder? Also die Traurigkeit, die Ausweglosigkeit, die politische, wenn man die vielen gefolterten Soldaten denkt, wenn man die Familien denkt, an die Kinder denkt. Aber für mich ist es halt irgendwie die Grundhoffnung, dass das Gute letztendlich und das Leben sich durchsetzt. Und natürlich kann man sagen, okay, das ist naiv, weil man muss aufpassen, dass man nicht mit naiven Trostfläscherchen durch die Gegend rennt. Das wirft man ja den Christen oft vor, oder? Aber da gibt es für mich halt eigentlich zwei Zugänge. Das eine, die eine Basis, und das hat der David Steindl-Rast, das ist ein großer Lebner, über 90-jähriger Benediktiner, Mystiker, der hat gesagt, für die Hoffnung braucht das Lebensvertrauen. Und das ist etwas, was eigentlich jeder Mensch in sich hat. Also das ist eine säkulare Geschichte. Wir vertrauen darauf, dass unser Herz schlägt, dass in der Nacht wir nicht aufhören zum Schnufen, dass die Sonne untergeht und die Sonne aufgeht und der Mond untergeht und so. Und das ist dieses Lebensvertrauen, das wir alle haben. Und das ist, glaube ich, die erste Basis dafür, dass Menschen Hoffnung haben und dass wir an eine Zukunft glauben. Und das Zweite ist natürlich, der zweite Schritt, und das ist dann der christliche Schritt, oder wenn ich in einer anderen Religionsgemeinschaft bin, halt eine andere Kraftquelle, sage ich, dass das Zentrum des Lebens oder der Ursprung für Leben, würde ich sagen, ist Gott von meiner Glaubensverständnis aus. Und dann braucht, das ist dann das Zweite, das ist das Gottvertrauen. Das ist nur das, was das Stärkere ist, was das typisch christlich ist. Und die zwei auf diesen zwei Säulen sozusagen ruht Vertrauen, ruht Hoffnung, ruht Zuversicht. Auf dem Lebensvertrauen als säkulares, allgemeinmenschliches Phänomen, das würde ich psychologisch auch so sagen, und auf dem Gottvertrauen. Und das ist einfach das, was mich nicht verzweifeln lässt und was mich in jeder Situation auch optimistisch sie lässt, weil ich aber der Überzeugung bin, dass wir alle in jeder Situation unseres Lebens haben wir noch eine Wahlmöglichkeit. Wir haben einen Spielraum und den müssen wir vertrauensvoll quasi in die Hände nehmen.
Aber haben Sie in dieser Zeit da mehr Diskussionen mit Menschen über das Thema Gottvertrauen? Eben, dass man gerade sieht, wieso lässt Gott das überhaupt alles zu? Sie haben ja vorher gesehen, Gott ist nicht gekommen, zum das Leid beseitigen, oder hat nicht gesagt, ich nehme es. Ist es denn die Antwort? Oder haben Sie die Fragen vermehrt?
Ja, die Fragen kommen natürlich sehr oft. Die kommen natürlich vor allem, wenn Menschen in Leitsituationen drin sind. Und es ist natürlich so, also man muss da als Theologe, glaube ich, brutal aufpassen, dass man nicht den Leuten Sachen einredet. Das kann auch sehr brutal und unmenschlich sein, ich bin ja oft auf der Palliativstation oder im Hospiz, wenn man jemandem sagt, ja, du musst jetzt halt einfach darauf vertrauen, das ist alles, also Gott füllt jetzt dein Leid mit seiner Gegenwart und so. Das würde ich nie jemandem so direkt sagen, wenn er oder sie nicht das direkt auch fragt, erahnt. Und die Hilde Domin hat ja mal gesagt, die Schriftstellerin, der wertvollste Unterricht, den wir als Menschen haben, ist der Unterricht an das Sterbebetten und an den Krankenbetten. Was ja sehr verwunderlich ist, dass das Orte der Hoffnung sind. Ich habe nie so viel Hoffnung, Zuversicht, aber auch Verzweiflung, das muss man dazu sagen, erlebt wie ein Sterbebetten oder bei Kranken. Und darum kommen die Fragen oft, die kommen da oft bei jungen Menschen oder wenn jemand einen schweren Verkehrsunfall hat oder schwer behindert ist durch einen Verkehrsunfall, kommt die Frage, warum lässt Gott das zu, warum lässt er das Leid zu, warum lässt er so viele Kinder sterben und so weiter. Das ist natürlich die sogenannte TDC-Frage, wie man sagt in der Theologie. Da gibt es kilometerlange Bibliotheken, wo man über das philosophiert hat. Eine Antwort gibt es letztendlich nicht, oder? Sondern es ist eigentlich ein Geheimnis, warum es Leid gibt. Ein Teil kann man erklären. Ein Teil, und das ist der vom Menschen zugefügtes Leid. Weil dort ist es eigentlich so, dass das eine Folge der Freiheit des Menschen ist. Oder viel Leid, Krieg, Hunger, solche Sachen, Mord, solche Dinge, das ist von Menschen zugefügtes Leid. Es gibt aber natürlich ein anderes Leid, wo durch Naturkatastrophen, Krankheit oder so, das ist das größere Geheimnis. Dort ist die Erklärung, warum das so sein muss und gerade so ist seriöserweise kann man es nicht erklären. Wenn es jemand trotzdem erklärt, hätte ich mir eine große Fragenzeichen über die Seriosität dieser Person. Mhm. Und das andere ist natürlich, viel Leid ist schon Schönes und Leidvolles, liegt in der Freiheit vom Menschen. Und die Freiheit ist eine Folge der Liebe Gottes. Oder? Wenn Gott die Liebe ist, und davon sind wir überzeugt, dann muss das Gegenüber philosophisch, psychologisch frei sein, weil es ist ja das Kolibri, so sind wir Marionetten des Willen Gottes, oder? Wenn Gott die Liebe ist, dann muss der Mensch frei sein. Der Papst Benedikt hat das einmal ganz beeindruckend gesagt, Gott ist allmächtig, aber an der Freiheit des Menschen ist seine Grenze. Weil es, wenn Gott in die Freiheit des Menschen eingreifen würde, dann wäre er nicht die Liebe, dann wäre er ein Manipulator. Mhm. Oder? Und insofern ist das Brutale sozusagen, dass letztendlich die Möglichkeit zu scheitern, die Möglichkeit zur Sünde, die Möglichkeit zum Bösen, zum Negativen, liegt eigentlich in der Liebe Gottes. Weil sie ist quasi die Ursache für die Freiheit des Menschen.
Das ist schon das Wort,
sehr spannend. Von dieser Seite, also würde es ja konsequenterweise bedeuten, Gott würde nie einen Krieg beenden können, sondern es ist vom Menschen gemacht und es ist die Freiheit des Menschen, böse zu sein oder Böses zu tun. Ja. Und damit ist so die Aufgabe vom Menschen, das wieder zu beenden.
Genau so ist es. Oder? Ich glaube schon, dass man für den Frieden beten kann und soll, deshalb, weil Gebet verändert ja nicht Gott, Gott braucht ja nicht unser Gebet, er ist in sich gut, er ist die Liebe. Gebet verändert uns selber, die Betenden. Mhm. Und wenn viele Menschen für den Frieden beten, dann entsteht in ihrem Herzen Frieden, Haltung des Friedens, dann entsteht eine Atmosphäre des Friedens. Dann ist das, strahlt das auch aus, davon bin ich zutiefst überzeugt. Darum ist das Gebet für den Frieden ganz, ganz etwas Wichtiges. So, es stärkt, es gibt Solidarität denen, die in der Schützengräber liegen und so. Das ist das eine, aber, oder besser gesagt, und, es dispensiert nicht davon, dass der Einsatz für den Frieden ein menschlicher Einsatz ist und dass das eine freie Entscheidung braucht. Und da kann man halt, da gibt es halt für Krieg, gibt es Krieg, Gewalt ist eine Form von Gotteslästerung aus meiner Sicht. Und es gibt einfach, wenn ich jetzt das so sagen kann, auch böse Menschen, die einfach das Böse tun und damit Menschen leben, Kinder leben, Familienleben vernichten und zerstören.
Das, was jetzt auch genannt worden ist, das Gebet. Ich sage das jetzt ganz vereinfacht. Wie kann man einem Ungläubigen das Gebet erklären oder die Kraft des Gebets?
Ich würde es so sagen.
Oder auch einem Gläubigen. Es ist nicht so die Trennung zu strikt.
Ja, also Gebet hat etwas mit Beziehung zu tun. Und letztendlich ist es so, wenn man es jetzt ein bisschen theologisiert oder es gibt da große Beter, die gesagt haben, oder, als mein Gebet immer intensiver, andächtiger wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Gebet heißt im Grunde genommen das, dass ich versuche, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist es. Wenn ich, und insofern ist es eine Beziehungspflege. Oder wenn ich eine menschliche Beziehung habe und einen Menschen gern habe, dann habe ich die Sehnsucht, den Wunsch und auch die Pflicht, sage ich jetzt, mit dem Mensch Zeit zu verbringen, in seiner Gegenwart zum See, gemeinsam da sein, sage ich jetzt erklär, philosophisch. Und das Gleiche gilt für die Beziehung zu Gott. Und darum ist Gebet im Grunde genommen nichts anderes, als dass ich persönlich versuche, in einer Form, die mir persönlich zutrifft, zupasst, sage ich jetzt mal so, in dieser Beziehung zu Gott zum See. Und darum ändert sich natürlich die Gebetsform im Laufe vom Leben. Als Kind betest du anders wie als 40-Jähriger oder als 60-Jähriger. In Gesundheit betest du anders wie in Krankheit. Es gibt das Lob, es gibt den Dank, es gibt auch die Klage, es gibt den Zorn im Gebet. Man muss ja nur die Psalmen lesen, da kommt ja alles vor im Gebet. Freude, Sicherheit, Vertrauen, aber genauso Zorn, Verzweiflung, Angst. Das sind ja alles Dinge, die man menschlich erlebt, in menschlichen Beziehungen erlebt und die erlebst du natürlich auch in der Beziehung zu Gott. Und darum heißt Gebet im Grunde genommen, in welcher Form auch immer, in der Beziehung zu Gott sie.
Und diese Verschiedenartigkeiten, diese Gemütszustände, das hält die Beziehung auch zu Gott aus.
Genau, das hält sie aus. Die Beziehung zu Gott hält alles aus. Viel mehr wie menschliche Beziehungen. Ja. Das steht ja in der Bibel, oder wenn wir dann verlassen und gegen ihn sind, er ist treu. Er bleibt treu. Also die Beziehung zu Gott haltet alles aus. Menschliche Beziehungen halten nicht alles aus. Das wissen wir. Es gibt viele Situationen, wo es dort das Scheitern gibt, aber darum ist ja, manche sagen, man muss Rosenkranz beten, andere beten das Brevier, andere schweigen, andere machen Meditation und ich glaube, dass es wichtig ist zum Schauen, welche Gebetsform hilft mir persönlich in dieser Gegenwart Gottes zum Sie, dort zum Lieben und aus der Russro Vertrauen und Kraft für mich lernen zum Schöpfer.
Weil ich kann mir vorstellen, viele auch das Gefühl, Gebet ist das, was das Vaterunser, das Gegrüßte seist du Maria, die Gebete, die man wahrscheinlich als Kind gelernt hat und dann, sondern das ist ein sehr freies Gespräch und ein sehr freies auch Artikulieren. Also, das mir entspricht, mit dem ich aber nicht mit mir selber, sondern wo ich adressiere an Gott. Ist das
so? Genau, so der Säger. Aber ich würde immer sagen, sowohl als auch, also frei und auch geformt. Das geformte Gebet, ob man jetzt Rosenkranz hernimmt oder Vater uns oder der Gegrüßte Seist Maria Horst, natürlich, dass es so Situationen gibt, wo Menschen nur mal beten können. Oder wenn sie Angst haben, wenn sie in Todesgefahr sind und so, oder sonst Schwierigkeiten haben, dann hilft auch das geformte Gebet. Weil die geformten Gebete haben den großen Vorteil, dass man sie gemeinsam beten kann. Und so eine Religion gehört immer auch, dass es um meine Beziehung zu Gott geht, aber es geht auch um die gemeinschaftliche Beziehung zu Gott. Es gibt keine Religion ohne den anderen Menschen. Und darum ist natürlich, wenn man Gottesdienste feiert, oder Liturgie, oder eine Messfeier, oder eine Beerdigung, oder eine Erstkommunion, oder eine Hochzeit, schöne und schwere Sachen, dann braucht es auch gemeinsame Gebete, damit man nicht vereinzelt da sitzt. Oder? Und darum ist natürlich das geformte Gebet durch die Geschichte entstandener Gebete genauso wichtig wie die anderen, das persönliche Werte.
Und ich finde, so mit Rosenkranz, wo gemeinsam betet wird oder so, es gibt ja so, man kommt zu einer meditativen Stimmung, weil es ja so ein Ablauf ist, den man kennt, und man hat wieder Zeit, um den auch,
genau,
man trifft vielleicht auch gedanklich ab, ich weiß nicht, ob es okay ist.
Ja, das ist okay, weil aus meiner Sicht ist das okay, weil es hilft ja, in eine tiefere Beziehung zu Gott zu kommen. Und diese Gebetsform, wenn man jetzt gerade den Rosenkranz hernimmt, die gibt es natürlich in allen Weltreligionen. Mhm. Es gibt im Islam diese Aufzählung der Namen Allahs, es gibt diese Gebetswiederholungen auch im Hinduismus, Buddhismus. Es gibt sie alle Religionen, weil natürlich ein Wiederholen, wo man nicht drüber nachdenken muss, sondern das kann man fast im Schlaf, sage ich jetzt einmal so. Mhm. Das führt uns natürlich auch in eine tiefere Dimension der Persönlichkeit und führt daher auch in eine gute Beziehung zu Gott.
Sie haben vorher gesehen, man betet vielleicht in schlechter Zeiten anders als in guter Zeiten. Vielleicht könnte man auch sagen, man betet in schlechter Zeiten und in guter vielleicht weniger.
Genau so ist es. Das kann man auch so sagen.
Gibt es so egoistischer Glauben vielleicht, dass man, also in schlechter Zeiten wird man gläubiger als man vielleicht in guter Zeiten ist.
Es gibt natürlich den Satz, den wir alle kennen, Not lehrt beten. Oder? Und insofern stimmt es natürlich, dass der Mensch, das hätte jetzt mal so sagen, prinzipiell, wenn der Mensch an eine Grenze stoßt, wo er das Gefühl hat, das kann jetzt noch mal schaffen, dann wird man tendenziell offener für was Transzendentes, für was Religiöses, für was Größeres. Oder sonst denkt man, ja, wenn ich krank bin, hole ich einen Doktor, wenn ich Geldprobleme habe, gehe auf die Bank, sonst nehme ich einen Rechtsanwalt. Oder halt so, oder man richtet sich auf Deutsch gesagt selber. Aber es gibt natürlich menschliche Situationen, wo ich sage, das erreicht jetzt eine Dimension, wo die Machbarkeit, wenn man so sagen will, überschritten wird. Und dann wird man tendenziell offener für die Transzendenz. Oder? Und dann muss ich sagen, glücklich jeder Mensch, der diese theologisch steht man sagen, wenn man schon Latein kennt, haben vorher Potentia obedientialis, also was der Karl Rahner gesagt hat, die Fähigkeit, sich etwas Größerem zu öffnen, wenn man die hat. Oder dann, und darum bin ich auch dagegen, wenn man manchmal sagen, Leute, ja, die haben jetzt das ganze Leben nicht beten und jetzt geht es ihnen schlecht und Krebs in der Familie und jetzt fangen sie vor einmal an beten und regen sich dann auf, dass Leute das tun und sagen, ja, Gott sei Dank können sie jetzt beten. Das ist der Zugang, oder? Weil letztendlich ist Religion ja eine Hilfe zu einem glücklichen, sinnvollen Leben. Und wenn man halt später drauf kommt, dass man beten könnte oder so, dann ist das auch in Ordnung. Besser später wie gar nicht.
Ja. Es ist spannend, weil wenn man an Grenzen kommt und die wahrscheinlich einschneidendste Grenze ist der Tod. Und das ist dann wieder spannend zu sehen, wie der Glaube das Leben davor definiert und das Leben danach definiert. Weil da, glaube ich, trennt sich ja wirklich dann sehr viele, wo man sagt, na, mit dem Tod gibt es die jetzt keinen Gottesglauben haben, die sagen, dann ist aus, da kommt das dunkle, schwarze Loch, in das ich fall. Hingegen der gläubige Mensch sagt, das ist ein Teil von einem ewigen Leben. Wie kann man das sozusagen, oder anders gesagt, wie würden gläubige Menschen das Leben vor dem Tod definieren und im Gegensatz zu Ungläubigen? Was ist dieser Wendepunkt, die Schnittstelle? Was kann der gläubige Mensch aus dieser, oder wie kann er mit der umgehen?
Na, ich glaube halt, dass ein wichtiger Punkt zwischen einem gläubigen und einem ungläubigen Menschen, aus meiner Sicht ist, aber ja. Ich bin ein Gläubiger, da müssen wir jetzt einen Ungläubigen auch noch fragen, ist, dass ich natürlich als ungläubiger Mensch bin ich dazu verdammt, den Erfolg meines Lebens selber zu kreieren, zu schaffen. Also ich bin die Selbstverwirklichung ist ein Wort, wo man in der Psychologie oft hört, oder Selbstoptimierung, oder wenn man die ganzen sozialen Medien anschaut, dieser Zwang zur Selbstoptimierung, ich habe ein Ideal und jetzt schaffe ich im Fitnessstudio, oder was Gott, ich habe nichts gegen ein Fitnessstudio, aber selber gegangen ist nicht an, aber ich habe nichts dagegen. Oder? Aber es gibt halt so diesen Selbstoptimierungszwang, oder ich bin quasi der Regisseur meines Lebens und ich bin sozusagen der Performer meines Lebens. Und das ist, und ich finde, dass das natürlich viele Leute, vor allem auch junge Menschen, die sich viel in den sozialen Medien tummeln, unter einen extremen Zwang bringt. Nicht umsonst, ich sage jetzt, als Psychologe gibt es so viele Depressionen, es gibt so viele Menschen, die sich zurückziehen, es gibt das unwahrscheinliche Mobbing, wenn man nicht irgendeinem Ideal entspricht, dass Kinder in der Schule gemobbt werden, was ja ein riesiges Problem in der Schule ist, durch die sozialen Medien auch. Das ist das eine, ein gläubiger Mensch hat natürlich das Vertrauen, dass er nicht erleuchtet. Da ist der Regisseur des Lebens ein anderer. Und das ist auch befreiend, dass ich sage, ich habe meinen Anteil, ich tue das, was ich kann, aber es gibt noch jemand anderer, der dabei ist, also der da mitgeht in meinem Leben. Und das ist sehr entspannend, macht glücklich und macht auch irgendwie gelassen. Und darum hat man als gläubiger Mensch also eine engagierte Gelassenheit. Das heißt nicht, dass man sich nicht engagiert einsetzt für alle Dinge, gegen Hunger, für den Frieden und so. Aber letztendlich weiß ich, dass das Gelingen, auf Deutsch gesagt, nicht in meiner Hand ist und auch nicht sein muss. Wir haben selber daheim eine Landwirtschaft gehabt und das ist, jeder Bauer weiß das. Er sät, aber ob es wächst oder nicht, kann er mit welchen Methoden auch immer nicht machen. Er kann helfen, er kann säen, er kann düngen, er kann pflegen, aber das Wachstum liegt in der Hand von einem anderen. Und das Gelingen des Lebens liegt in der Hand eines anderen. Und das sieht ein gläubiger Mensch, das ist sehr, sehr befreiend und tröstlich. Und ein anderer muss sich das halt alles selber organisieren, weil er denkt, es gibt nichts mehr. Und was ich mir nicht organisiere, passiert halt nicht. Ja. Mhm.
Ich muss nochmal zum Tod, weil für den ungläubigen Menschen, um das sehr verkürzt zu sagen, ist sozusagen, da ist eine Wand, die endet. Ja. Und für den gläubigen Menschen ist das ja praktisch ein Übergang. Ja. Und was macht das sozusagen? Was bringt das im Sinne von, wie ist die Sichtweise dann auf das Leben, wenn es nicht das Ende ist, wenn ich alt oder
also das, sterbe? Das Leben, ich sage die Sicht, der Unterschied ist wahrscheinlich die Gelassenheit. Oder? Weil wir haben ja heute sozusagen den aber ein bisschen die Situation. Früher ist es ja eigentlich so, wie früher, vor Jahrzehnten, als die Menschen noch durchschnittlich gläubiger waren, sage ich jetzt einmal so, wobei man mit dem Wort sehr, sehr aufpassen muss, ist es so, wie halt der Mensch ist halt 30 oder 40 Tage, 40 Jahre gelebt und ewig. Mhm. Heute lebt der Mensch 80 Jahre und null. Oder? Und was hat das zur Folge? Ich muss in den 80 Jahren alles reinbringen, weil nachher ist fertig. Oder? Und ein anderer sagt halt, dieses Leben ist ein Teil vom gesamten Leben, ein Gläubiger sagt das. Mhm. Und insofern ist es viel entspannter. Und ich muss nicht alle Länder bereisen und kriege sonst am Sterbebett eine Depression, weil ich nicht in allen Ländern sehe, weil das eigentlich egal ist. Oder? Und insofern bringt natürlich der Glaube an ein ewiges Leben viel mehr Gelassenheit, letztendlich auch mehr Freude, Lockerheit ins Leben. Und das ist natürlich eine ganz andere Sicht auf das Leben. Wenn ich glaube, dass es auch etwas nach dem Tod gibt. Mhm. Und was natürlich auch noch für mich schon ist, ist auch die Verantwortung, oder? Ich kann letztendlich bin ich auch für das, was ich im Lehrbuch tue, verantwortlich. Und ich denke mal, dass es so etwas gibt wie Gerechtigkeit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber oder auch theologisch stellen wir jetzt sagen, Gericht oder Gerechtigkeit, das hoffe ich, dass es das gibt im Blick auf die vielen Opfer dieser Welt. Opfer der Kriege, Opfer von Hunger, Opfer von Vergewaltigung, von Terror, so wie, oder wenn ich an den Holocaust denke, diese, wenn das quasi alles gewesen ist und die Täter einfach so davor kommen, oder? Ich will jetzt nicht in die ewige, gütige Barmherzigkeit Gottes mit da reinmischen, aber es braucht eine Form von Gerechtigkeit, weil sonst ist das Ganze natürlich ganz was Schlimmes. Und da ist natürlich, oh, das ist natürlich aus der christlichen Perspektive, aber nicht nur christlich, das kannst du im Islam und im Buddhismus und so weiter, das Karma und so, das ist in allen Religionen so. Es gibt auch eine Verantwortung für die Art und Weise, wie ich lebe. Mhm. Und das hängt natürlich auch mit dem Thema Tod und Leben nach dem Tod und damit verbundener Gerechtigkeit, vor allem für die Opfer dieser Welt, zusammen.
Mhm. Ein ganz spannender Aspekt, eben, dass man sich nicht nach mir die Sintflut, ich kann jetzt leben, wenn ich will, nachher ist ja eh die aus, sondern man hat den Aspekt, also es gibt einem ja auch gewisse Klassenheit wahrscheinlich, ja. Dass man ja sagt, okay, es ist jetzt ein Teil und danach geht es noch weiter, ich muss jetzt nicht alles irgendwie jetzt erledigen. Sozusagen, im weitesten Sinn, aber sicher so bin ich, dass man am Schluss so sagen kann, mal, wenn es noch für das eigene Seelenheil ist, ich habe gut gelebt, ja. Oder ich habe so gelebt, dass ich sagen kann, mal, eigentlich das erledigt, was ich will, und es ist alles gut gegangen. Es ist ein spannender Aspekt, ja, wo man wahrscheinlich so nicht hätte, wenn man FC zack, boom, jetzt ist aus. Und
ja, und es ist halt die Frage für mich, oder, wenn ich halt diese Selbstoptimierungssache und die ehrlich gesagt, ich meine, das erlebst du halt als Psychotherapeut und als Seelsorger, also ich würde jetzt sagen, die Reichen sind nicht tendenziell glücklicher wie die Armen. Also die Armen, wenn ich jetzt sage, wenn ich nicht die hernehme, wenn ich in unserer Region schon, oder? Die ganz Armen, wo wirklich nichts haben, das ist schon wieder was anderes, oder? Mhm. Aber es ist halt so, weil die Zufriedenheit, die Gelassenheit, die Freude, was sie sagen, die hängt da damit zusammen, dass ich an etwas Größeres glaube und dass halt Luxus, Geld letztendlich nicht der Sinn des Lebens sein kann, obwohl es für viele Leute der Sinn des Lebens ist. Aber im Grunde genommen, denke ich mir, sind das auch oft, und das erlebe ich oft, auch arme Leute. Mhm. Ohne tiefe Lebensfreude, Leben. Da hast du den ganzen Tag von morgen bis zum Abend, denkst nur darüber nach, wie kann ich das alles optimieren und so. Und du verpasst irgendwie mehr, du verpasst, wenn man es jetzt ganz einfach sieht, jetzt im Frühling, das Blühen einer schönen Blume und das übersiehst und das macht mir Freude, vielleicht wie 100.000 Euro auf dem Konto, ja. Keine Ahnung.
Ist denn es möglich, dass ein Mensch, der für sich selber sieht, ich bin eigentlich nicht gläubig oder ich bin nicht Christ oder nicht gläubig, unabhängig von der Religion, extrem ein christliches Leben lebt? Ja. Also zum Beispiel in einer Beruf ist, wo einer Menschen hilft oder sie hilft Menschen. Aber sie, ich glaube nicht, der Gott der Nünd ist aber ein extrem guter Mensch.
Das gibt es, das schließt sich nicht. Im Gegenteil, das schließt sich nicht aus. Im philosophischen Bereich nennt man das Humanismus. Oder? Und der Humanismus ist natürlich, ob man jetzt von Immanuel Kant her sieht oder von der goldenen Regel, dass man so handelt, wie man selber auch behandelt werden möchte und so. Das sind ja Grundsätze, und es gibt viele, viele, viele gute Menschen, engagierte Menschen, die haben sich nicht als religiös definieren. Das schließt sich überhaupt nicht aus.
Und die Frage muss ich jetzt stellen. Und wenn so ein Mensch stirbt, dann hat er ja das ewige Leben, obwohl er nicht daran geglaubt hat, dann wird ihm da so angerechnet, in Anführungsstrichen, das ist jetzt das falsche Wort, ist ja nicht eine Frage, ob ich es aus dem Glauben raus mache, sondern dass ich es mache.
Ja, das, ich meine, wenn man da auf die Bibel schaut, das, mhm, aus christlicher Sicht, dann war der Pharisäer, Jesus gefragt hat, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und dann hat er gesagt, du sollst Gott lieben, den Nächsten lieben und dich selbst. Oder, und, mhm, und die Nächstenliebe oder die Aufmerksamkeit, die Liebe zu sich selbst und die Gottesliebe sind Wege zum Heil. Mhm. Oder? Und wenn man die Gerichtsrede Jesu anschaut, wenn man jetzt für Gericht redet, man muss mit dem Begriff ja sehr aufpassen, weil der heutige Begriff Gericht ist ja nicht das, was in der Bibel da gemeint ist. Aber wenn man die sogenannte Gerichtsrede Jesu sieht am Ende vom Matthäus-Evangelium, da sieht er, wer, wo sozusagen die Schwarzen und die weißen Schafe getrennt werden, und dann sagt er, die Begründung ist dir. Ich war krank und ihr habt mich besucht, oder ich war obdachlos und ihr habt mir Unterkunft gegeben, ich war auf der Flucht und ihr habt mir Heimat gegeben, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, oder? Das ist die Begründung. Und dann fragen die einen, ja, warum, wir haben die ja nie gesehen, warum? Also sagt er, alles, was ich dem Geringsten meiner Brüder getan habe, und Schwestern getan habe, das habt ihr mir getan. Und darum sind diese Werke der Barmherzigkeit letztendlich das Entscheidende für, wenn man jetzt das Wort hernimmt, für den Weg auch ins ewige Leben. Und das ist schon religionsunabhängig. Mhm. Und darum glaube ich auf die Frage, kann ein säkularer Mensch, einer, der sagt, ich kann jetzt nicht glauben oder ich will jetzt nicht glauben oder so, kann so einer gerettet werden, wenn man es jetzt theologisch fragt, dann sage ich natürlich eindeutig ja. Wenn, ich meine, ich bin nicht Gott, ich kann das letztendlich, ich stoppe mir das nicht zu, aber ich sage jetzt, wenn ich das einfach aus der biblischen Perspektive sehe, dann sage ich ja, oder? Weil die Werke der Barmherzigkeit im Ende des Matthäus-Evangeliums sind der Weg auch in den ewigen Frieden.
Aber diese schon genannte Selbstoptimierung und so auf sich schauen, führt, oder ich habe so das Gefühl, dass jeder Mensch oder fast jeder Mensch so eine Sehnsucht nach Spiritualität und auch Übernatürliches in sich trägt. Aber auch eben, vielleicht anders als es in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten war, diese Individualität sucht, den eigenen Zugang und sowas. Und das ist ja, wenn man jetzt von kirchlicher Seite sagt, funktioniert in der Form oder ist schwierig oder führt nicht unbedingt zu Gott. Da braucht es schon sozusagen auch einen, sage ich einmal, so neben der christlichen Nächstenliebe zum Beispiel auch so etwas wie den Gottesdienst. Es braucht auch sowas wie, dass man Zeugnis ablegt vom Glauben. Wie kann jetzt man Menschen, die sagen, ich suche mir meinen eigenen Weg, sagen, der Weg über die Kirche ist einer, der einen näher und wirklich zu Gott führt? Könnte man das?
Ja, man kann da mehrere Sachen sagen. Also wenn man jetzt mit dem Religionsphilosoph Martin Buber antwortet, der sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Also letztendlich kann kein Mensch ohne ein Du auskommen. Ja. Und das ist eigentlich der Ursprung natürlich von Religion auch, oder? Man kann letztendlich nicht allein religiös sein auf Dauer. Man kann spirituell, man kann persönlich beten, man kann meditieren, aber auf Dauer kannst du nicht allein religiös. Es gibt ja diesen brutalen Versuch von Kaiser Friedrich, war das, glaube ich, von Preußen, der hat herausgefunden, was denn eigentlich die Welt, die ursprüngliche Sprache des Menschen ist. Und dann hat man ja Kinder isoliert, man hat mit denen nicht geredet, man hat denen nur zum Essen gegeben, aber keine Kommunikation, und hat geschaut, welche Sprache werden die denn miteinander reden, die Babys und so, und die sind alle gestorben. Hm. Oder weil natürlich das gefehlt hat. Oder? Ich meine, der André Heller, der Künstler, hat ja gesagt, es gibt die Weltmuttersprache Mitgefühl. Also die Weltmuttersprache, wenn man so bleibt, ist eigentlich das Mitfühlen der andere Mensch. Und deshalb braucht es die Kirche, die Gemeinschaft um religiös sein zu können. Das glaube ich, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, auch wenn ich es jetzt theologisch sage, als Bischof, gibt es ja in der Kirche und in der Welt gibt's ja ganz unterschiedliche Talente. Und das wissen wir alle aus dem zivilen Leben, aus dem säkularen Leben oder aus dem religiösen Leben, man kann sich verändern. Und Menschen, die voll um sich kreisen, nur sich im Blick haben, große Diktatoren, ich nehme jetzt keinen Namen, in der Gegenwart gibt es ja viele solche in dem Mund, die haben wahrscheinlich das Soziale, die Empathie, das verloren. Oder, und eine Religion hat ja auch was Korrigierendes. Das heißt, wir stehen gemeinsam vor Gott. Es braucht diese sogenannte Correctio Fraterna, also diese brüderliche, geschwisterliche Zurechtweisung. Weil wachsen tut man ja nur, wenn auch jemand da ist, wo der sagt, du könntest dir nicht einmal das überlegen, der dich auch vielleicht provoziert, oder? Der dir einmal etwas sagt, was dir nicht so passt. So, diese Impulse von außen. In der Kirche hätte man es vielleicht sogar sagen, das Lehramt, oder? Das braucht so, um selber weiterzukommen. Und darum ist, glaube ich, halt eine Lehrinstanz oder so etwas, was Kirche ist, jetzt im katholischen Bereich, auch wichtig, um ein gutes Lehrer zu führen und sich nicht irgendwo zu verändern.
Jetzt ist natürlich, das ist ihr tägliches Brot. Viele haben natürlich mit der Institution ein Problem und sagen, dass alles, was Sie jetzt gesagt haben, die Gemeinschaft und das Korrigierende und das ist, ich habe, wenn ich das jetzt neudeutsch sage, das Feedback, das man auf sein Leben bekommt. Aber wo man sagt, es ist so schwierig für mich, die Sprache. Ich habe eine Bibel, die für die meisten nicht mehr in der Sprache ist, die sie verstehen, oder es sind Worthülsen, oder es ist, man fängt auch mit gewissen, ich weiß nicht, durchaus barocken Inszenierungen, sage ich jetzt bewusst sehr weltlich. Was wäre da sozusagen, um das Wort zeitgemäß in den Mund zu nehmen, was wäre eine Möglichkeit, da die Verbindung zu diesen Menschen, die sich ja daran stoßen, zu finden, oder die Kirche da den Menschen ein Angebot zu machen, die sich davon nicht abgestoßen, aber zumindest etwas distanziert fühlen?
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was man natürlich in vielen Diözesen oder in der Kirche probiert, oder? Der Mensch, Religion verändert sich und darum kann es natürlich nicht sein. Es gibt ja Menschen, die denken, in der Religion darf sich nichts ändern, oder? Das ist immer. Und wenn man Bibel liest, dann ist es, dann merkt man ja, das ist etwas Lebendiges. Wenn ich die vor 2000 Jahren gelesen habe, hat das Menschen damals berührt. Wenn ich das heute lese, in manche Sätze, oder wenn es nur den Satz ausnehme von meinem Wahlspruch, befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue ihm, das spricht sehr, sehr viele junge Leute an. Da habe ich auch so Bändle gemacht, wo ich immer, wenn ich mit Jugendlichen zusammen bin, die tolle aus und die kommen wie die warme Semmel, weil sie spüren, also die Bibel ist etwas Lebendiges. Das heißt, wenn man sie heute liest, dann liest man sie anders. Wenn ich sie in meiner Lebensgeschichte liest, dann lese ich sie in jedem meiner Lebenssituationen auch anders. Und das ist etwas, was die Kirche, glaube ich, tun muss. Also auf den Menschen schon, weil es eine Kommunikation ist. Und da haben wir schon Nachholbedarf, oder? Jeder kennt einen Kommunikationspsychologe, weiß, dass es bei einer Kommunikation braucht den Sender und den Empfänger. Und wenn der Sender noch so gut ist, aber der Empfänger nicht, das nicht aufnimmt, dann kannst du es auf Deutsch gesagt vergessen. Und so, und da haben wir schon ein Thema. Und da denke ich jetzt in der Wortwahl, in der Musik, in der Gestaltung der Musik, in der Gestaltung der Gottesdienste, im Einbeziehen von Menschen in Gottesdienste. Und da probiert man natürlich sehr, sehr viel in der Diözese, in der Kirche mit Jugendarbeit, mit Menschen, mit sogenannten Gottesdiensten, die halt bestimmte Zielgruppen haben, ältere Menschen. Ich denke mal, ob einer Hochzeit, ob einer Taufe oder so, da wirklich auf Menschen zuzugehen, fragen, was ist die Sehnsucht, die im Augenblick da ist, und auf die Sehnsucht versuchen, mit der umzugehen. Und das braucht eine ständige Bekehrung der Kirche und Neuorganisation. Das ist so. Und der Papst Franziskus hat das in Evangelii Gaudium, finde ich, schön gesagt. Er hat gesagt, wenn ein Mensch zu mir kommt als Priester oder so, dann muss ich zuerst einmal sein Leben wahrnehmen. und schaue, was ist das? Also das ganz normale menschliche Wahrnehmen. Und dann versuche ich dieses Leben, diese Lebenssituation, die Frage mit der Bibel, mit dem Glauben sozusagen in eine Kommunikation zu bringen. Und dann wirst du das Herz der Menschen berühren. Und das gelingt in vielen Bereichen, oder? Ich denke auch Podcasts, soziale Medien, verschiedene Formen von Gottesdiensten. Da bemüht man sich schon sehr. Und jetzt, das sage ich jetzt ein bisschen was Böses, oder? So diese Vorurteile, die Kirche ist alt und die wissen nicht, was läuft und so. Das kommt halt oft aus einer Ecke von Leuten, die schon 30 Jahre nochmal da sind und nicht gemerkt haben, dass sich was geändert hat. Oder? Das ist schon manchmal so. Das muss man jetzt so ein bisschen selbstverteidigend aussagen.
Ja. Aber es ist schon eine schwere Aufgabe natürlich. Zielgruppe geht von Geburt bis zum Tod.
So ist das. Von Freude bis zu großer Trauer. Oder? Das ist ja das Schöne als Priester, da bist du in allen Lebenssituationen für Menschen
entscheidenden sogar.
Dabei. In den Entscheidenden bist du dabei. Mhm. Und da musst du dich halt den Menschen wirklich wahrnehmen. Und ich finde, da gibt es auch ein schönes Bild, wo der Papst Franziskus in Evangelii Gaudium in der Enzyklika verwendet hat. Er hat das Bild vom brennenden Dornbusch in der Wüste genommen. Oder der Dornbusch brennt und der Mose brennt und hört nicht auf brennen. Der Mose geht an und dann kommt aus dem Dornbusch die Stimme, die sagt, zieh deine Schuhe aus, dort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Seht die Stimme zum Mose. Und das hat der Papst verwendet und hat gesagt, wenn du dich mit einem Menschen näherst, dann zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Das ist für mich als Psychotherapeut auch so ein Credo geworden. Oder wenn Menschen kommen mit der Not, mit der Sorge, dann muss sie bildlich die Schuhe ausziehen, weil ich weiß, wenn der mir das anvertraut, wenn ich das Gespräch jetzt führe, dann ist das heiliger Boden. Und wenn die Kirche, die Priester, und das verlange ich eigentlich, ich predige es unserer Priester ständig, dass sie so handeln müssen, oder? Und wenn Menschen dann spüren, oder Jugendliche oder so, dass man sie ernst nimmt und nicht irgendwie mit einer moralischen oder was Gott, welchen Doktrin auf sie zukommt, sondern die Schuhe auszieht, schaut, diesen heiligen Boden anschaut und den dann in Beziehung bringt mit der Religion, dann sind es oft ganz, ganz berührende und schöne Begegnungen.
Und dabei ist es aber nicht, es geht den Menschen sozusagen entgegenzugehen, sie, wenn man so will, abzuholen, aber man muss sozusagen den Kern der Kirche, des Glaubens überhaupt nicht verlassen, sondern man muss ihn einfach transportieren in einer Art und Weise, dass er verstanden wird, dass er vielleicht auch für Menschen, die sich irgendwo, wo es Reizwörter gibt oder wo es Dinge gibt, aber da, es ist sozusagen nicht so, dass da jetzt große am Kern geschliffen werden muss.
Das ist ja genau der Punkt. Der Papst Benedikt, der große Theologe war, hat gesagt, am Anfang der Religion steht nicht eine moralische Kategorie oder ein dogmatisches System, sondern eine Beziehung. Und wenn man jetzt fragt, was ist der Kern der Kirche, dann werden vielleicht manche sagen, aber mit denen bin ich nicht verstanden, es sind die Dogmen, es sind die moralischen Grundsätze und so weiter. Das ist nicht der Kern der Kirche. Der Kern der Kirche ist die Liebe zum Menschen, die Seelsorge und die Liebe Gottes zum Menschen. Das ist der Kern der Kirche. Mhm. Der Kern der Kirche ist die Beziehung des Menschen zu Gott. Und alles andere hat nur die Aufgabe, den Menschen dazu zum Unterstützer, ihn herauszufordern, zu stützen, zu stärken. Und das ist kein Selbstzweck, oder? Um das biblisch zu sagen, mit dem biblischen Satz für Jesus würde ich sagen, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Also die Gesetze, die Dogmen, die Regeln sind für den Menschen da. Das Entscheidende ist die Beziehung Gottes zum Menschen. Und wenn man zu mir sagt, was ist der Kern der Kirche, aber da gibt es andere Unterschiede, das ist mir schon klar, aber die halte ich für falsch, dann würde ich das sagen.
Aber ist nicht erst gerade eine Herausforderung, die Kirche hat. Es gibt den Glauben, der eine, wo man auch verschieden interpretieren kann, wahrscheinlich und auslegen. Aber Kirche ist ja sehr stark davon abhängig, was jetzt der Pfarr in ihrer Gemeinde für einen Weg vertretet. Und dann vielleicht nicht der Nachbargemeinde da und da. Und vielleicht ist es 100 Kilometer völlig eine andere eine Art von Kirche, die es gibt. Das ist doch eine riesige Herausforderung, weil die Organisation weltumspannend ist und sich natürlich nicht wie jetzt eine Firma, die On-Brand hat, die einfach sagt, das ist unsere Markenkern. Ganz blöd, jetzt im Business-Sprech. Ja. Und das vertreten wir, und das sind unsere Kommunikationsrichtlinien etc. Es ist doch auch eine Herausforderung, dass ja die Religion zum Teil ganz, ganz anders gelebt wird.
Ja, das ist so, das stimmt. Oder wenn man es jetzt nicht nur jetzt konservativ oder progressiv anschaut, wenn man es auch geografisch anschaut, in China schaut es anders aus, wie in Afrika oder in Europa, in vielen Fragen, in vielen kirchlichen Fragen, in vielen moraltheologischen Fragen, Ehefragen, Beziehungsfragen, Sexualmoral, das schaut überall anders aus. Ich meine, ein Branding haben wir natürlich schon, oder? Finde ich, oder? Das ist der Papst Johannes Paul II. Mal gesagt, es geht um die Globalisierung der Nächstenliebe. Das Branding der Kirche ist die Gottesliebe und die Nächstenliebe, oder? Und überall, wo Menschen diese Haltung der Nächstenliebe lernen, und auch die Liebe zu Gott, und die ist Kirche. Und das sorgt sich natürlich, und darum bin ich schon auch sehr, das habe ich ja vorher gemeint mit dem Gebet, oder? Es gibt das persönliche Gebet, aber das gemeinsame Strukturelle gibt auch extrem Halt. Und wenn ich jetzt die Eucharistiefeier hernehme, wenn ich nach China gehe, obwohl ich kein Chinesisch kann, dann weiß ich bei einem Mers, wo der ist, da kann ich kann eine Messe in China mitfeiern, obwohl ich nicht Chinesisch kann. Mhm. Oder? Und das kann in Afrika genauso. Und ich kann eine Taufe mitfeiern, auch wenn ich es nicht kann. Ich kann eine Hochzeit prinzipiell mitfeiern, auch wenn ich nichts verstand. Also diese Markenkerne, das sind die Sakramente, die sind natürlich universell. Also liturgisch und die Haltung der Nächstenliebe und der Gottesliebe. Und alles andere ist natürlich Kommunikationskunst in der konkreten Situation.
Verzweifeln Sie etwa mal, und Sie wollen so nicht beantworten, verzweifeln Sie etwa mal auch, wenn Sie den Umgang von Kirche an sich mit zum Beispiel auch Skandal, wo es ja gegeben hat, miterleben. Denken Sie etwa mal, ich hätte es jetzt anders gemacht. Also.
Na gut, da verzweifle ich schon manchmal, weil es halt einfach eine Katastrophe ist. Oder? Es Vertreter für die Kirche sind manchmal, also ich sage es jetzt ein bisschen hart, das hat ein Religionspsychologe Stenger einmal gesagt, oder? Sind vom Symbol, vom guten Symbol zum Diabol geworden, zum zerstörerischen Symbol, oder? Missbrauch. Viele Sachen, die es in der Kirche jetzt gehört, wir kennen das Sündenregister der Kirche, kennen wir alle auch, oder? Da werden Menschen, die ja vom Prinzip her das Gute für Jesus eintreten sollen, werden durch das, was sie tun, zum Diabol, zum Zerstörer der Kirche. Oder? Und da verzweifelt als Bischof natürlich dran, oder? Aber da haben wir halt auch wieder den Grundsatz, das gilt für mich und für jeden Menschen. Es gibt halt auch sowas wie Sünde, wie das auch in jedem Menschen auch sich irgendwie Platz machen will. Und man darf dann nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen, aber jetzt in der Rolle als Bischof muss ich dir natürlich damit konfrontieren. Mhm. Und das tue ich auch, oder? Dass wenn jemand da einen anderen Weg geht, und darum glaube ich halt, braucht es auch das Korrektiv. Wenn man ins Internet schaut und die TikTok-Videos anschaut, dann sieht man, wie viele Verführer da unterwegs sind. Oder wenn jetzt nur diese islamistischen Hassprediger, die im Grunde genommen diabolisch sind, schon, wie die innerhalb, jetzt wenn ihr bestimmte Attentate, die es jetzt in Österreich gegeben hat, in Deutschland, wo innerhalb von 4-5 Wochen Jugendliche, von ganz normaler Jugendliche zu Attentätern geworden sind, indem sie da in diesen Algorithmus hineingekommen sind, und oder denn darum ist die Institution auch so wichtig, auf die vordere Frage nochmal zum Antworten. Ich kann allein schon sein, aber wenn ich allein bin und das TikTok habe und ich hocke in meinem Kämmerlein, ich habe noch die Möglichkeit, ich habe ein langes Messer, dann gehe ich halt in Villach abends, stich jemand ab. Oder? Unter Umständen. Und das ist schon, und solchen Sachen, die gibt es in der katholischen Kirche auch, also solche Dinge, die den Menschen vom Glauben von Gott wegbringen. Und an dem verzweifle ich natürlich schon. Also verzweifeln heißt, da muss man da wieder die Frage des Spielraums. da muss ich in der Rolle, wo ich in der Kirche habe, wenn ich ein Bischof bin, bin ich halt ein Bischof, muss ich schauen, dass ich da dagegen halte.
Aber die Institution eben, das auch Kirchenaustritte und immer weniger Menschen auch in sozusagen, die sind auf der anderen Seite global gesehen, ist die Kirche ja im
Steigen,
also
zahlenmäßig, ja.
China oder ja. Asien, Afrika etc. Ja.
Dort, wo sie verfolgt wird, zum Beispiel in China oder so, sind die Zuwächse am stärksten.
Interessant, ja.
Weil die Kirche natürlich, ich meine, wenn man es kirchengeschichtlich anschaut, die Kirche staut natürlich auf dem Boden der Märtyrer.
Ja.
Oder und überall, wo es Martyrium gibt, das heißt also entschiedener Einsatz für den Glauben, wo man es also nicht nur so wischiwaschi, sage ich jetzt eine kleine despektierlich, da ist die Tiefe und Ernsthaftigkeit natürlich gefordert.
Aber dann möchte ich es ins Positive drehen. Was sind die Herausforderungen, dass wir auch hier in Mitteleuropa sozusagen die Menschen uns in der Kirche nicht davonlaufen?
Also ich würde jetzt so sagen, das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber das ist nicht meine Fragestellung. Weil ob jemand davonläuft oder nicht, bei mir geht es nicht um die Rekrutierung der Kirche. Also
das
der
ist Kirche jetzt sehr vor kurzem gesagt.
Nein, aber ich möchte es nur sagen, weil man das fragt man mich immer, oder was tun Sie gegen die Kirchenaustritte? Oder dann sage ich, mir tut immer in Liechtenstein, das ist ja für mich derzeit das Befreiende und Schöne. In Liechtenstein gibt es ja keinen Kirchenaustritt. Es gibt keinen Kirchenbeitrag. Oder? Aber in Österreich gibt es zum Beispiel viel Kirchenaustritt. Oder? Darum gehe ich hinterher gerne nach Liechtenstein. Ich sage, ich habe ja Diözese, aber keinen Kirchenaustritt. Aber jeder Austritt schmerzt sehr. Oder mir wirklich das, oder? Aber das Ziel der Kirche ist eigentlich Menschen zum Unterstützer, um in den Glauben, um die Beziehung zu Gott zu finden. Und das ist der Zweck. Und das eine tut extrem weh, weil ich mir denke, mache ich was falsch? Oder Menschen gehen in eine Richtung, wo ich denke, warum gehen sie nicht in eine Richtung, die sinnvoller, glücklicher ist für die Lehrer? Es ist ein bisschen ein Leiden an Wegen, die ich halt auch sehe und immer denke, mein Gott, was tust du jetzt wieder an? Aber zum Glück, das könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht so, das Lehrbe als Bischof ist, obwohl es weh tut, aber es ist die volle Kirchen sind die Freude des Bischofs, oder? Mhm. Aber sie sind nicht das erste Ziel des Bischofs. Ja.
Also, das ist das. Also Sie werden lieber, also Sie hätten gerne volle Kirche, voll gläubiger Menschen, aber Sie sagen lieber, ist Kirche nur zur Hälfte voll und die sind richtig dabei, als, was es heute natürlich auch immer mehr geht, man geht aus Tradition, neue Kirche vielleicht, an Weihnachten, man heiratet vielleicht die Kirche, obwohl man nie davor und nie danach in der Messe ist. Es ist ja auch so ein bisschen ein Trend, oder? Oder wir hätten vielleicht noch gerne Beerdigung, obwohl man nie in der Kirche gesehen ist. Was sagen Sie denn dort dazu? Sagen Sie, oh, okay, es ist eigentlich jeder Moment, wo jemand in die Kirche kommt, ist ein guter Moment, oder?
So tät es sehr.
Ja.
Oder jeder, ich meine, es gibt die Tendenz, aber Priester, das verstanden, ja, dass sie sagen, die kommen erst kommen in der Firma und die kommen vorher nicht in die Kirche, dann ist ein Theater bei der Firma und danach ist wieder nichts, oder? Das ist eine Sichtweise, aber das ist nicht meine Sichtweise. Ich denke mir, jeder Moment, wo ein Mensch berührt ist von Gott, von Religion, und das erlebe ich bei Firmungen, wir haben jetzt in Vorarlberg haben wir jetzt zum Beispiel mit 17, 18 Jahren Firmung, in Liechtenstein ist das mit 10, 12 Jahren, da merkst du auch wieder große Unterschiede, aber man merkt, ob es jetzt Kinder sind oder Jugendliche, das ist für viele Menschen doch noch ganz ein spezieller, berührender Moment, wo irgendwie was Transzendentes, Göttliches, Heiliger Geist geschieht. Und das ist wertvoll. Und schade, wenn sie vorher nicht kommen, schade, wenn sie nachher nicht kommen. Wir müssen alles tun, damit wir ihnen helfen. Aber es ist halt die Frage der, also wie sagt man, unserer Gegend sagt man halt in der Alemannischen, was bringt es, oder? Und Menschen erkennen halt hier in dem Lehrer, dass ihnen Religion wirklich was bringt. Das ist halt die alemannische Frage. Und dann bedeutet es was. Und wenn es ihnen nichts bringt, dann kannst du im Grunde genommen, du kannst das schönste Konzert machen, das schönste März, wenn es jemand sagt, das bringt mir nichts, dann kommt er nicht. Ja. Und da bin ich halt deshalb auch ein bisschen entspannt, weil das denke, sage ich mir oft, das ist auch, die, das ist auch der Job vom lieben Gott. Es sind seine Menschen. Er ist der Schöpfer der Menschen. Und er kann die Herzen der Menschen berühren. Und er wird jeden Menschen auch dort anführen und mit dem dort sein, wo er oder sie annehmen muss. Und ich muss mich da einfach zurücknehmen, um das zu beurteilen.
Gottes Vertrauen.
Gottes Vertrauen, ja, genau. Ja.
Sie machen genau. Das Angebot, Sie machen das zeitgemäße genau. Angebot, genau. Wie Sie auch sehen.
Ja. Und das ist Mensch eigentlich auch das, was die französischen Bischöfe so formuliert haben. Oder ich meine, in Frankreich ist ja die Säkularisierung ja viel weiter vorgeschritten wie bei uns. Die reden von Proposer la foi, also Proposer l'évangile. Also was die Kirche tun kann, ist genau das, was Sie sagen, das Evangelium anbieten, den Sinn anbieten, die Gottesdienste, aber ob jetzt jemand zugrifft und da was wegnimmt, ist die Freiheit des Menschen. Mhm. Und mit dem muss ich jetzt Gang kommen. Das ist oft für die ein Leiden. Oder? Wenn ich einen Marktstand habe und jemand kauft die Produkte, die ich habe, dann tut mir das weh. Aber das ist halt die Freiheit des anderen, oder? So ist es.
Das ist ja sehr für mich ein sehr interessanter Gedanke. Oder hätte ganz andere Antworten erwartet, aber das ist sehr, sehr, es stimmt mich sehr positiv. Ja, sehr, sehr schöne Antwort. Ja. Paul.
Ja.
Willst du?
Ich hätte gern noch eine Frage, eine letzte Frage. Und wenn du jetzt so unter dem Eindruck bist, frage ich dich als Erster.
Oh.
Und zwar, es gibt ja in jeder Messe so eine Art, oder es gibt Fürbitten und es gibt, das ist eine Art Wunsch, den man dem lieben Gott oder dem sozusagen äußert. Hättest du nach unserem Podcast eine Fürbitte, die du formulieren könntest?
Aha. Also ob ich sie gerade formulieren kann, dass sie gerade schon messegerecht wäre, würde ich nicht sagen. Aber was ich heute gelernt habe, ist, dass ganz viel Leid auf der Welt passiert wegen unserer Freiheit, also wegen der Freiheit vom Menschen, also eigene Entscheidung. Und vielleicht würde ich es dann so formulieren, dass uns Gott hilft, unsere Freiheit intelligent zu nutzen.
Sehr schön, ja.
Paul, das letzte Wort lassen wir natürlich unseren Podcast. Das zweitletzte Wort, leise wie wir unseren Podcast.
Ja.
Zuerst noch du und nachher werden wir es natürlich aus.
Also mich würde es sehr freuen, da bin ich, wenn unser Podcast auch animiert, anregt, sich eben über Glauben, Kirche Gedanken zu machen, sich einfach einmal dem zu nähern, das auszuprobieren. Ich finde das einfach, weil wir haben jetzt erlebt, auch das ist ein Gespräch, wo Dinge einfach an den Kern gehen und die Lebensfragen betreffen. Und das habe ich oft das Gefühl, dass das nicht gespürt wird, sondern dass irgendwas Abgehobenes ist. Es ist mitten im Leben. Und ich habe damit begonnen, also würde ich das am Ende vielleicht noch als zweite Fürbitte dazu hängen, dass es einfach in unserer jetzigen Zeit sowas wie, ich sage mal, eine Zuversicht und eine Stärke und einen Glauben an das Gute sozusagen sich auch spürbar für uns alle durchsetzt und dass gewisse Leute, die jetzt vielleicht am Ruder sind, auch zur Einsicht kommen. Das ist einfach ein Wunsch, der wir haben das in der Hand teilweise als Menschen, aber wo ich glaube, wo eine göttliche Hilfe einfach sehr, sehr schön wäre. Da habe ich das Schlusswort und so eine, wenn ich das nochmal so sagen darf, eine Art Fürbitte von Ihnen auch formuliert hören, oder gibt's?
Ja, also meine Fürbitte geht schon stark in die Richtung, also das Wort Frieden ist derzeit für mich schon ganz wichtig, also Frieden in der Welt, aber auch Frieden im eigenen Herzen, weil es ja auch in der kleinen Welten gibt es viel Sehnsucht nach Frieden, nach Heilung, nach Erlösung, nach Befreiung. Das ist das eine. Und das andere ist schon im Jahr der Hoffnung, als Pilger der Hoffnung, ist meine Fürbitte, dass wir hoffnungsvolle Menschen bleiben. Und wenn wir an Ostern denken, dann ist das ja im Grunde genommen genau das Fest, dass man vom Glaube her feiern miteinander, dass alle Kreuzwege und so weiter letztendlich inneführend ins Ostergeheimnis und dass das Leben, das Gute stärker ist wie alles Vernichtende, alles Zerstörende, wie der Tod. Das ist das Zentrum von Ostern. Und aus der Muster kommt ja diese christliche Freude, die mit dem Wort Halleluja zum Ausdruck gebracht wird. Darum wäre das eine Fürbitte, dass wir österliche, sprich hoffnungsvolle Menschen sind und die Welt, so wie sie ist, mit Osteraugen sehen und nicht mit Depressionsaugen oder mit Verzweiflungsaugen oder mit Machaugen, sondern mit Osteraugen, die ja wissen, es gibt, dass die Liebe wird sich durchsetzen und dass es so ein Geschenk ist. Und das wäre so meine Fürbitte.
Sehr schön. Ich glaube, das kann man alle brauchen in einer Zeit, da viel Hoffnung. Lieber Herr Bischof, herzlichen Dank, dass wir hier da sein dürfen.
Danke, dass Sie gekommen sind.
Ja, es ist uns eine grosse Freude und eine Ehre. Ich glaube, wir könnten locker noch einmal eine Stunde, zwei weiterreden. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann wieder die Möglichkeit. In dem Fall herzlichen Dank noch einmal, sehr inspirierend gesehen und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Hoffen wir, haben wir vielleicht so oder andere können. Also ich habe wieder, wie immer im Podcast, viel gelernt. Und vielleicht ist es ja bei Mona oder bei anderen auch so. Und in dem Fall noch danke vielmals.
Das war danke, sehr gut, danke. Und ich hoffe, dass alle dir zulassen und auch vielleicht etwas Persönliches mitnehmen können für ihr Leben.
Danke, Paul.
Danke vielmals.